alle Kraftwerksbetreiber, die keine Kosten für Erdgas haben, haben jetzt sehr hohe Produzentenrenten, sagt man dazu, also sehr hohe Gewinne. Das sind wirklich zweistelliger Milliardenbetrag, die dieses Jahr mehr verdienen, als sie erwartet haben. So ein richtig schöner Deckungsbeitrag jetzt, ist genau das Richtige für die Energiewende eigentlich. Im juristischen Sinne ist es nicht gerecht, jemandem Erlöse, die ihm zustehen, wegzunehmen im Nachhinein. Aber es ist schlicht und ergreifend notwendig, denn der Staat hat diese Fürsorgeaufgabe für die Verbraucher. Ja, ich würde sagen, das ist eine Rolle rückwärts bei der Marktintegration erneuerbarer Energien. Und diesen Kollateralschaden nimmt man, Stand letzte Woche, in Kauf.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Haben Sie schon Post von Ihrem Stromversorger bekommen? Bei mir war es letzte Woche soweit. Statt 25 Cent pro Kilowattstunde soll ich jetzt 52 Cent zahlen. Dabei war ich extra zu den Berliner Stadtwerken gewechselt, weil die hier überall in Berlin Photovoltaikanlagen errichten. Auf der Schule, auf der Polizei, auf dem Olympiastadion. Und deshalb hatte ich angenommen, es gibt einen günstigen Strompreis. Denn Solarstrom kann man ja sehr günstig herstellen. Bei Aufdachanlagen kostet das vielleicht 10 Cent, auf der Freifläche sogar 5 oder 6 Cent. Trotzdem schreiben die Stadtwerke in der Ankündigung, sie hätten Beschaffungskosten von mehr als 31 Cent. Da frage ich mich, wie kann das sein? Ist das reell oder macht da jemand saftige Gewinne? Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine und bei mir ist heute Chefredakteur Michael Fuß. Dich treiben ähnliche Fragen um, stimmt's, Michael?
Ja, hallo Cornelia, danke. Ja, auf den ersten Blick ist es ja ganz einfach, man kann sich ganz leicht aufregen. Irgendjemand muss da große Gewinne machen zwischen den 5 bis 10 Cent Solarstrom und den Stromverkaufspreisen, die wir hier alle so zahlen. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es ja, da bin ich mir ja nicht mehr so sicher, weil wer da hier wirklich außer Putin zockt, sind es die Betreiber oder sind es die Elektrizitätsversorger oder die Abnehmer von sogenannten PPAs, also Stromlieferverträgen. Genau genommen, auch wenn ich mir selber eine Solaranlage kaufe, dann komme ich ja auch in den Genuss von den billigen Strompreisen meiner eigenen privaten Solaranlage und könnte sagen, naja gut, ich meine, ich beteilige mich jetzt auch nicht an der Finanzierung dieser teuren Strompreise draußen. Aber ganz ehrlich, das finde ich, ist ja jetzt keine Abzocke, weil ich bin ja auch in das Risiko gegangen oder habe auch investiert. Also das wollen wir ein bisschen aufdröseln heute in dem Podcast und da freuen wir uns über unseren Gast.
Der Strommarkt ist hochkomplex und wird durch staatliche Eingriffe wie die geplante Gewinnabschöpfung ja noch verwirrender. Und deshalb haben wir uns für den heutigen Podcast einen Experten eingeladen, der sich darin richtig gut auskennt. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Modellierung von Energiesystemen und den dazugehörigen Strommärkten und ist als energiepolitischer Berater sogar bei Gesetzgebungsprozessen beteiligt. Fabian Hunicke ist Senior Expert bei Energy Brainpool. Herzlich willkommen, Herr Hunicke.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Ich würde am liebsten gerne mit meiner Eingangsfrage starten. Warum hat es ein Energieversorger, der selbst Solarstrom herstellt, nötig, jetzt die Preise für die Verbraucher zu erhöhen?
Ja, also letztendlich, egal zu welchem Energieversorger Sie wechseln, die Energieversorger haben alle eine ganz ähnliche Beschaffungsstrategie für Strom. Und die Beschaffungsstrategie, die sieht eben vor, dass man über ganz normale Handelsprodukte an den Großmärkten, also Strom von den Börsen oder über bilaterale Handelsgeschäfte einkauft. Und das machen die alle relativ ähnlich. Ja, und deswegen zahlen Sie am Ende, wenn Sie bei Ihrem Versorger Strom beziehen, zahlen Sie nicht den Strom von deren Photovoltaikanlagen, sondern Sie zahlen dafür, dass die den Strom für Sie an der Börse und OTC am bilateralen Handelsmarkt eingekauft haben.
Und kann der Stromversorger jetzt gar nicht den Solarstrom, den er selbst produziert, benutzen, um die Strompreise seiner Kunden zu reduzieren?
Das geht schon. Also mittlerweile gibt es sogenannte langfristige Stromlieferverträge, PPAs. Ja, das heißt, ein paar von den Versorgern, vielleicht gehört Ihre auch dazu, haben sich entschieden, langfristig Strom zu kaufen für eine längere Laufzeit. Nehmen wir mal an, das wären die 10 Cent, von denen Sie eben gesprochen hatten, die 10 Cent die Kilowattstunde. Dann würden Sie jetzt davon profitieren, aber vielleicht in 3-4 Jahren, wenn der Strompreis wieder gefallen ist, ne, vor ein paar Jahren war er ja bei 4-5 Cent, dann würden Sie entsprechend auch mehr zahlen. Ja. Das ist die die Herausforderung, vor der auch der Stromversorger steht. Denn der hat natürlich Angst, dass sie in 4, 5 Jahren, wenn der Strompreis vielleicht wieder gefallen ist auf das Niveau von vor 4 Jahren, dass sie dann sagen, oh, das ist mir aber doch ein bisschen teuer, ich wechsle mal lieber zur Konkurrenz. Ja, weswegen das eben nur beschränkt möglich ist.
Ich habe ja so das Gefühl, dass meine Karte hier in dem Podcast heute die Abzockkarte ist, die ich jetzt ziehen muss. Weil ist es denn überhaupt so, dass die Stadtwerke, seien es jetzt die Berliner oder irgendwelche anderen oder irgendwelchen anderen unabhängigen Stromversorger, kalkulieren und solche Preise weitergeben? Ich meine, das ist ja der Unterschied zwischen Preise und Kosten am Ende. Also ein Stromversorger am Markt, bewegt sich am Markt, der versucht natürlich, die sozusagen den Strompreis zu dem höchstmöglichen Preis zu verkaufen, den er kriegen kann, vollkommen unabhängig davon, welche Erzeugungskosten hat. Und um das jetzt mal ein bisschen unemotionaler zu machen, das ist dann ja auch das, wo dann man Gewinne machen kann, wenn man sich vorher Solarstrom eingekauft hat. Und vielleicht müsste man ein bisschen in die Richtung gucken, wer dann an dieser Stelle eigentlich alles Gewinne machen kann im Moment.
Also wer gerade Gewinne macht, das ist volkswirtschaftlich, ist das relativ leicht zu beantworten. Das ist bei diesen hohen Preisen, die zustande kommen durch sehr, sehr hohe Gaspreise, sind das all die diese hohen Gaspreise nicht zahlen müssen. Also alle Kraftwerksbetreiber, die keine Kosten für Erdgas haben, aber trotzdem Strom produzieren, die haben jetzt in diesen Jahren sehr viel, sehr hohe Produzentenrenten, sagt man dazu. Also sehr hohe Gewinne. Und das ist schon eindeutig. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, das nicht relativieren wollen. Das sind wirklich zweistelliger Milliardenbetrag an Euros, die dieses Jahr mehr verdienen, als sie erwartet haben in Summe in der ganzen Volkswirtschaft. Und da ist das schon zu lokalisieren.
Aber da muss man ja auch sagen, dass ich meine Kraftwerksbetreiber, da meinen Sie jetzt auch die Solarkraftwerksbetreiber, weil die ja natürlich auch keine Gaskosten haben. Aber da muss man da nicht auch weiter differenzieren, weil das ist ja nicht immer derjenige, der betreibt, auch derjenige, der sozusagen den Preis machen kann oder oder sozusagen die Gewinne einfahren kann, weil das geht ja über mehrere Ketten. Da mache ich erst einen Stromliefervertrag mit dem einen, der macht wieder einen Stromliefervertrag mit dem nächsten und so weiter. Und wo in dieser Kette die Gewinne anfallen, kann man doch gar nicht so genau sagen, oder?
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist unmöglich, das herauszufinden. Diese Gewinne diffundieren mit dem Stromhandel in den Markt zu irgendwelchen Akteuren, Handelsunternehmen, Vertriebe, Erzeuger, die teilen sich diese Gewinne mit der Zeit auf und die diffundieren in den Markt hinein. Insofern ja, wir müssen da sehr stark differenzieren. Ich liebe es zu differenzieren, also fangen wir an zu differenzieren. Also nehmen wir mal an, Sie haben Ihre eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach und machen Eigenstromverbrauch. Ja? Dann haben Sie die Gewinne. Ja, theoretisch sind sie selbst als Kraftwerksbetreiber ihrer Photovoltaikanlage insofern mit Gewinn unterwegs, als dass sie den teuren Strompreis von ihrem Versorger nur zum Teil bezahlen müssen. Also sie haben die Gewinne bei sich realisiert, sie zahlen weniger als ihre Nachbarn. Haben also alles richtig gemacht.
Genau, ich wollte gerade sagen, das war ja immer das, was man gesagt hat. Man kann sich Preissicherheit verschaffen, um das durch den Bau von Solaranlagen oder Windkraftanlagen oder was auch immer.
Genau.
Ist ja dann eigentlich gerechtfertigt.
Genau, und sie tragen ja auch das Risiko in dem Moment, wo sie diese Photovoltaikanlage installiert haben, dass falls in 5 Jahren oder in 10 Jahren der Strompreis an der Börse ganz, ganz fürchterlich niedrig ist, ja, dass sie dann davon nichts haben, weil sie dann immer noch ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und den Strom daraus benutzen. Also das Risiko tragen sie auch. Insofern sind sie gerade Nutznießer dieser Chance, aber das Risiko tragen sie ja trotzdem mit sich rum.
Was ja durchaus auch realistisch ist, dieses Risiko, weil wir ja alle auch von Kannibalisierung reden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in einigen Jahren, wenn Solaranlagen Strom produzieren, er gerade relativ günstig sein wird. Und also insofern ist es nicht mal aus der Luft gegriffen, diese Aussage.
Nee, also die kommt einem so komisch vor, weil ich sage, in 5 Jahren oder in 10 Jahren, na gut, was ist denn dann? Das weiß man heute nicht, aber man weiß eben doch schon was über in 5 und in 10 Jahren. Und in vielen Modellierungen zum Thema Strompreise kommt eben raus, Photovoltaikstrom ist, wenn wir erstmal diese ganzen vielen Photovoltaikanlagen gebaut haben in Deutschland, die Bundesregierung plant, dann wird Photovoltaikstrom immer weniger wert an der Börse. Ja, das heißt, das, was Sie da produzieren, in Cent pro Kilowattstunde ausgedrückt, der Wert davon wird geringer. Es wird immer günstiger, sich das an der Börse einfach selbst einzukaufen, statt das selbst zu produzieren. Das heißt, da ist schon ein Druck dahinter. Und deswegen ist so ein richtig schöner Deckungsbeitrag jetzt, dass man sagt, es lohnt sich so richtig, jetzt eine Photovoltaikanlage zu bauen, ist genau das Richtige für die Energiewende eigentlich. Das ist ein richtig großer Anreiz, jetzt welche zu bauen, ne, diese Anlagen.
Im Moment ist es aber auch so, ich als Photovoltaikanlagenbesitzer bekomme ja eine einfache Einspeisevergütung. Ich bekomme vielleicht 12 Cent und an der Börse wird der Strom aktuell, weiß ich nicht, für 25 Cent verkauft. Wer macht denn da diesen Gewinn? Wer schöpft denn das Geld ab?
Genau, wunderbar. Also Fall 2, beziehungsweise ist ja mit der Einspeisevergütung so ein bisschen gekoppelt, ist jetzt mit dem Eigenverbrauch gekoppelt, Einspeisevergütung. Sie kriegen genauso heute wie vor ein paar Jahren 12 Cent die Kilowattstunde. Vor ein paar Jahren war das mehr, als der Strom an der Börse wert war. Jetzt ist es weniger, als ihr Strom an der Börse wert ist. Die Übertragungsnetzbetreiber, die vermarkten das Portfolio an Strom. Das heißt, ihr Netzbetreiber nimmt ihnen den Strom ab, gibt den weiter an den Übertragungsnetzbetreiber und der Übertragungsnetzbetreiber vermarktet den an der Börse. Und bisher mussten die immer bezuschussen, dieses EEG-Konto. Und jetzt haben sie zumindest für bestimmte Teile im Portfolio Erlöse. Das heißt, die Übertragungsnetzbetreiber, wenn die das EEG-Konto führen, da hatten sie vorher ganz viele Zahlungen zu leisten in dem EEG-Konto und mussten dafür die EEG-Umlage einnehmen. Ja, jetzt aktuell vermarkten die den Strom von ihnen auf dem Dach, immer wenn sie zusätzlich einspeisen und kriegen damit Geld von der Börse.
Und kann man dieses Geld nicht nehmen, um damit auch den Strompreis wieder zu senken? Also letztlich muss das ja nicht auf irgendeinem EEG-Konto liegen, sondern theoretisch könnte man das Geld doch nehmen und sagen, wir senken den Strompreis für alle.
Das EEG-Konto ist ja mittlerweile, dadurch, dass wir keine EEG-Umlage mehr haben, sondern das Ganze im Haushalt verortet ist seit diesem Sommer, ist das EEG-Konto Teil des Haushalts, kann man sagen. Ja, das heißt, die Erlöse von dieser Vermarktung, die fließen in den Haushalt rein und aus dem Haushalt raus fließt jetzt neuerdings ab Januar wahrscheinlich dieser Strompreisdeckel. Ne? Also das wird genau getan. Die Erneuerbaren tun sozusagen schon einen Großteil ihrer vielleicht Verpflichtung, in dieser schwierigen Situation Zahlungen zu leisten, über das EEG-Konto bereits heute.
Also mit anderen Worten, über die kleinen Photovoltaikanlagenbesitzer muss man sich nicht ärgern. Die tun ihren Teil, die nehmen auch ihren Teil, weil sie halt sozusagen selber preisgünstigen Strom nutzen, aber sie zahlen sozusagen auch an die Gemeinschaft zurück.
Genau, würde ich sagen, da ist das Solidarprinzip ist gewährleistet, da gibt es keine wirkliche Verteilungsungerechtigkeit, die ich jetzt ankreiden würde.
Und bei den größeren Anlagen ist es ja anders. Da gab es ja früher diese, oder gibt es auch immer noch die Direktvermarktung, wo sozusagen eine Marktprämie gezahlt wurde und der Strompreis für die Anlagenbetreiber sozusagen konstant gehalten wurde, sofern er der Börsenstrompreis unterhalb dieser Vermarktungsschwelle lag. Aber jetzt ist es andersrum. Die Anlagenbetreiber machen Gewinne und der Staat bekommt sozusagen keine negative Marktprämie. Er zieht davon nichts ab im Moment, richtig?
Ganz genau. Hätte ich nicht besser erklären können. Das nennt man der anzulegende Wert. Das ist also der Wert von jeder erneuerbaren Energienanlage. Das ist der zugesicherte Förderwert. Und der setzt sich immer aus zwei Komponenten zusammen. Einmal dem Marktwert an der Börse und einmal der Marktprämie. Da hat man gesagt, die Marktprämie ist halt immer so hoch, wie sie sein muss, dass insgesamt der anzulegende Wert vergütet wird. Sprich, sagen wir mal, anzulegender Wert ist 6 Cent, Marktwert ist gerade 3 Cent, kriegen Sie 3 Cent Marktprämie obendrauf. Ist der Marktwert 4 Cent, kriegen Sie nur 2 Cent Marktprämie obendrauf. Jetzt ist der Marktwert überhalb von 10 Cent, 15 Cent, 16 Cent, 17 Cent und noch höher. Jetzt wäre rechnerisch die Marktprämie negativ, aber Sie müssen nichts zahlen. So ist das im EEG festgelegt. Das ist sozusagen schon immer Bestandteil von diesem gleitenden Marktprämienmodell, für das wir uns entschieden haben. Und da wird also jetzt nichts zurückgezahlt, sondern die Erlöse sind viel höher, als man früher dachte, dass sie jemals sein könnten.
Und bisher konnte so eine direkt vermarktete Anlage nur so einen winzigen Gewinn erwirtschaften, wenn jetzt der Direktvermarkter in der Lage war, halt tagesaktuell den Strom günstig zu verkaufen oder mit zu höheren Preisen zu verkaufen. Und jetzt mit einmal ist da so eine Spanne. Ist das sozusagen dieser Zufallsgewinn oder der Übergewinn, der immer besprochen wird?
Ganz genau. Also die hatten bisher gerechnet, ich nehme das gleiche Beispiel wie eben, mit 6 Cent Erlösen und jetzt haben sie einfach das Doppelte oder das Dreifache an Erlösen. Und diese Differenz, die wird eben als Zufallserlös betrachtet. Ich finde, so ganz richtig ist das nicht, wenn man jetzt noch genauer hinschaut, denn viele von den Photovoltaikanlagen, die in der Auktion dieser Vergütung in den letzten Jahren teilgenommen haben, da hat man schon gemerkt, die Gebote, die waren so niedrig, die haben eigentlich darauf spekuliert, dass sie in manchen Jahren vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen können. Das heißt, diese niedrigen Fördersätze für die großen Photovoltaikanlagen, die wir in den Auktionen in den letzten 3, 4 Jahren gesehen haben, die lassen sich eigentlich nur so erklären, dass die sagten, na gut, über 20 Jahre ab und zu werde ich ein bisschen mehr verdienen. Ich will diesen Fördersatz als Sockel haben, als Hängematte, um sagen zu können, na gut, weniger wird es nicht werden, aber hoffentlich wird ab und zu mal ein bisschen mehr bei rumkommen. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum man sagt, okay, ihr kriegt nicht nur den anzulegenden Wert als Zufallserlös-Benchmark, sondern wir machen dann noch einen Schnaps obendrauf, nochmal 3 Cent obendrauf, damit wir uns sicher sein können, dass ihr jetzt nicht zu wenig bekommt.
Das ist, jetzt reden Sie schon über die Maßnahmen, die man diskutiert sozusagen an der Stelle.
Ja, genau. Ich schwimme leider ein bisschen hin und her.
Nee, ist ja alles gut, nur dass wir das klar kriegen. Also sozusagen, man sagt sozusagen den Leuten, also nehmen wir wieder das Beispiel, sie haben so eine Auktion gewonnen, sie kriegen irgendwie über 20 Jahre 5 Cent pro Kilowattstunde für ihren Solarstrom. An der Börse, letzten Monat hätten sie, glaube ich, 12 Cent verdient, wenn ich mich recht entsinne, jetzt die letzten Zahlen. Dann würde man sagen, also die 12 Cent finden wir aber zu viel. Ihr kriegt 5 plus 3, also 8 Cent und den Rest müsst ihr abführen.
Ganz genau. Mhm. Das ist die Idee.
Das ist schwer zu sagen. Frage ich mich natürlich, ist das jetzt gerecht oder ist das nicht gerecht? Kann man das so einfach sagen oder ist das wirklich, wie kann man sowas entscheiden?
Also, welche Kriterien empfindet man so etwas als gerecht, als ungerecht? Also, ist gefährdet dieses Ungleichgewicht aus sehr hohen Kosten für Strom auf der Verbrauchsseite und sehr hohen Erlösen auf der Produzentenseite, gefährdet den sozialen Frieden in der Gesellschaft und deswegen ist es notwendig, das zu tun. Umverteilungen vorzunehmen, um den sozialen Frieden in der Gesellschaft zu wahren. Ich glaube, das ist am Ende die Kernmotivation. Aber im juristischen Sinne gerecht ist es nicht. Im juristischen Sinne ist es nicht gerecht, jemandem Erlöse, die ihm zustehen, wegzunehmen im Nachhinein. Ja, das ist im juristischen Sinne eigentlich jetzt nicht gerecht. Aber es ist schlicht und ergreifend notwendig, denn der Staat hat diese Fürsorgeaufgabe für die Verbraucher. Jetzt, Sie sagten, Sie haben über 50 Cent die Kilowattstunde. Das kann sich eben nicht jeder leisten. Und die Frage ist, wer soll das zahlen? Wenn wir das als Schulden aus dem Haushalt nehmen, dann zahlt das die nächste Generation ab. Und wenn da jetzt eben ein Akteur im Markt ist, dem es gerade gut geht, dann wird der zur Kasse gebeten. Das ist ungerecht, aber notwendig.
Können wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und erst mal sagen, welche Diskussion jetzt im Raum steht? Also wie soll die Gewinnabschöpfung aussehen? Da gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Da gibt es einmal die EU-Ebene, wo schon was beschlossen ist. Und dann gibt es die Ebene in Deutschland, wo sozusagen noch nichts beschlossen ist. Ich würde gerne ganz kurz darauf zurückkommen, bevor wir die Gerechtigkeitsdiskussion machen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Können Sie einmal umreißen, wie die Gewinnabschöpfung aussehen soll?
Gerne, also skizzieren wir es kurz. Es gibt erstmal zwei Elemente. Das eine Element ist die Gewinnabschöpfung, das andere ist, wofür soll es verwendet werden, ist der Strompreisdeckel. Also einerseits auf die Verbraucher bezogen, die sollen einen Strompreisdeckel bekommen, das sollen 80% des Verbrauchs sein, die geschützt sind, die dürfen nicht teurer sein als 40 Cent und Differenz wird eben ausgeglichen. Wenn Sie also jetzt zu 55 Cent zum Beispiel die Kilowattstunde in Strompreis bei Ihnen zu Hause haben, dann werden Sie für 80% Ihres Verbrauchs 15 Cent nicht bezahlen müssen.
Und das ist schon beschlossen?
Nee, das ist noch nicht beschlossen, das ist die Idee, wie das funktionieren soll, laut Referentenentwurf, der heute Morgen veröffentlicht worden ist. So richtig viel dazu kann man erst sagen, wenn man den ganz detailliert gelesen hat, aber das steht da so vorne prominent drin. Also das scheint relativ sicher zu sein. Ab wann das kommt, wissen wir noch nicht, aber so ähnlich wird das kommen.
Dann für alle Hörer, heute ist der 22. November. Also wenn Sie den Podcast deutlich später hören, dann müssen Sie sich in die Vergangenheit zurückversetzen. Okay, das ist also ein Teil, diese Strompreisbremse für die Verbraucher. Und der andere Teil?
Genau, diese Strompreisbremse, dieser Deckel, den gibt es auch nochmal für Industrielle, für Großverbraucher. Da ist der Deckel einfach deutlich geringer, nicht 40 Cent, sondern 13 Cent. Und dann gibt es die andere Seite, wo kommt das Geld her? Na, zum Teil wird es wahrscheinlich vielleicht doch aus dem Haushalt bezahlt werden. Es kann schon sein, dass das nicht ausreicht, aber man möchte jetzt versuchen, die Kraftwerksbetreiber zur Kasse zu bitten. Und wie macht man das? Naja, man hat sich jetzt eben dagegen entschieden, das über eine Steuerlösung zu machen, sondern möchte direkt die Kraftwerksbetreiber, bevor das überhaupt zum Gewinn wird, diese Gewinne abschöpfen. Zufallsgewinnabschöpfung. Und da hat man jetzt also sich ein paar von den Kraftwerksbetreibern rausgesucht, die das zahlen sollen. Das sind die Kernkraftwerksbetreiber und alle Betreiber erneuerbarer Energien, außer ein paar flexiblen Biomasseanlagen. Die sind davon ausgenommen, aber Photovoltaik, Windkraft, Windkraft an Land, Windkraft auf See, die sind alle betroffen. Interessanterweise hat man die Steinkohlekraftwerke weitgehend ausgenommen. Die Braunkohlekraftwerke sind hingegen in dem abschöpfungsrelevanten Portfolio, Kraftwerksportfolio dabei. Und die sollen jetzt alle was bezahlen, diese ganzen Kraftwerke. Und was sollen sie bezahlen? Man sagt, okay, wir erlauben von jeder von eurer Technologie erlauben wir einen bestimmten Erlös. Das ist der Gewinn, von dem wir sagen, der ist fair und der ist auch sogar noch mehr, als ihr eigentlich erwarten konntet. Alles, was ihr mehr verdient als das, das nehmen wir euch weg. Das müsst ihr bezahlen.
Und da hatte die EU ja 18 Cent in den Raum gestellt, oder?
Die EU hatte gesagt, ihr müsst das machen. Und mindestens 18 Cent ist dieser Benchmark. Also ihr dürft jetzt nicht sagen 19 Cent oder 20 Cent, aber drunter ist okay. Ja? Mindestens 18 Cent von diesen inframarginalen Kraftwerken, so hat man die genannt, die müsst ihr abschöpfen. Ihr könnt auch mehr abschöpfen.
Ach so, ich hatte gedacht, diese 19 Cent sozusagen die Obergrenze der Erlöse, die der Kraftwerksbetreiber noch machen darf.
Genau, also diese 18 Cent, die im Raum stehen, da ist ja alles, was da drüber ist, wird abgeschöpft. Das heißt, Sie rechnen Erlöse von 20 Cent aus, dann könnten Sie über diesen Mechanismus 2 Cent abrufen. Und den Mitgliedstaaten der EU ist jetzt freigestellt zu sagen, na, wir machen nicht 18 Cent, wir machen lieber 17 Cent, weil dann können wir ja 3 Cent einnehmen. Ja, das ist ihnen freigestellt. Was sie nicht machen dürfen, ist zu sagen, wir gehen über die 18 Cent, wir machen da 19 Cent raus und dann verdienen wir nur 10 Cent. Das dürfen sie nicht machen.
Und hält sich Deutschland an die 18 Cent?
Deutschland hält sich an die 18 Cent, beziehungsweise also an die Obergrenze. Sie schöpfen deutlich mehr ab als die 18 Cent. Also sie nutzen die Möglichkeit, Zufallsgewinne abzuschöpfen, nutzen sie weitergehend aus, als es rechtlich notwendig ist.
Ja, also bei Solaranlagenbetreibern sozusagen, die einen Zuschlag für 5 Cent bekommen haben, die kriegen ja dann sozusagen nur 8 Cent statt 18 Cent. Also um das mal so konkret zu machen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, also ist das, was wir bisher von der Regelung wissen, so ist das vorgesehen, dass man also diesen Förderwert nimmt. Das wären jetzt in Ihrem Beispiel 5 Cent und dann eine bestimmte Pauschale obendrauf. Das war ein Verhandlungsstand letzte Woche irgendwann 3 Cent die Kilowattstunde. Vielleicht steht das jetzt in diesem Referentenentwurf auch so drin.
Aber das würde dann, um den Mechanismus zu verstehen, das würde dann bedeuten, derjenige, der den Strom kauft, den Solarstrom, der würde nach wie vor die letzten Monat eben 12 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Aber diese Differenz von 8 bis 12, also 4 Cent, die würde man in irgendeinen Topf einzahlen. Und aus dem Topf finanziert dann der Staat die Strompreisbremse.
Genau, ganz genau so ist es. Man hat das ganz absichtlich so gemacht, wie Sie es gesagt haben. Und zwar, weil man gesagt hat, wir wollen nicht den Strommarkt in seiner Preisbildung allzu sehr stören. Bei jedem Markteingriff stört man auch den Strommarkt. Da kommt man gar nicht drum herum. Aber wir wollen so wenig wie möglich diesen Strommarkt in seinem Preisbildungsmechanismus stören. Deswegen sagen wir, wir schöpfen nur am letzten Stück der Nahrungskette sozusagen, da schöpfen wir ab. Den Rest lassen wir in der Preisbildungsverfahren so, wie er ist, damit der Strommarkt weiterhin arbeiten kann und effizient Investitionssignale setzen kann und effizient Verbraucher dazu animieren kann, weniger zu verbrauchen, damit der Handel weiter funktioniert und nicht die Liquidität im Markt einbricht und so weiter.
Aber jetzt liegt ja die Frage auf der Hand. Wenn ich jetzt als Solaranlagenbetreiber, der diesen 5-Cent-Zuschlag hat und also nur 8 Cent behalten darf, jemanden finde, der mir privatrechtlichen Vertrag macht, nämlich einen PPA, einen Stromabnahmevertrag über 10 Cent, kann ich das dann machen? Und dann hätten ja alle was davon. Da hätte der Abnehmer was davon, weil er nicht die 12 Cent an der Börse zahlen muss. Und ich hätte was davon, weil ich 10 Cent statt 8 Cent behalten bekommen würde.
Genau, das wäre sehr, sehr attraktiv, das so zu machen. Jetzt ist es so, Auf welcher Grundlage können wir diese Frage beantworten? Diskussion statt Verhandlungsstand letzte Woche war das so, dass das für vergangene PPAs, für alles, was vor dem 1. November abgeschlossen wurde, wäre das so gegangen, wie Sie es gerade gesagt haben. Das heißt, dieser PPA-Preis wäre dann angerechnet worden, dieser Vertragspreis wäre angerechnet worden. Aber für zukünftige, im Sinne dieses Entwurfes, alles ab dem 1. November abgeschlossene Verträge, wäre das entsprechend dann nicht mehr möglich. Das heißt,
das wäre so ein Vertrag nicht gültig. Ich dürfte so einen Vertrag gar nicht abschließen, oder?
Der Vertrag wäre gültig, aber die eine Seite hätte so eklatante Nachteile aus dem Vertrag, dass es völlig wirtschaftlich irrational wäre, so einen Vertrag abzuschließen. Denn sie schließen dann einen Vertrag ab zu 10 Cent, werden aber abgerechnet, als hätten sie 12 Cent verdient. Das heißt, sie haben ja dann Kosten, die sie für Zufallserlöse, für Zufallsgewinne, die sie real gar nicht haben. Ja, das heißt, sie können das machen, aber sie wären selber blöd, das zu machen.
Okay, der Grund, warum das so ist, liegt daran, dass mir nicht der individuelle Vertrag angeguckt wird, sondern dass einfach pauschal gesagt wird, der Marktwert Solar, also das ist ja sozusagen das, was man in einem Monat im Mittel mit dem Solarstrom verdient. Den Marktwert Solar, den nimmt man an, dass man verdient, und ich muss die Differenz zu dem, was mir eben als gerechtfertigte Einnahme zusteht, abführen, egal für was ich es am Schluss wirklich verkaufe.
Ja. Genau, so ist es. Ob es das in diesen Referentenentwurf geschafft hat und ob es diesen Referentenentwurf so auch überlebt, ist nochmal eine zweite Frage. Aber aktuell wäre genau das der Mechanismus, sodass also alles, was an vergangenen Verträgen abgeschlossen wird, das kann man einreichen und anrechnen lassen, sagen, naja, aber hört mal zu, ich habe letztes Jahr ein PPA abgeschlossen für die nächsten 3-4 Jahre. Ich habe diese ganzen Zufallsgewinne gar nicht, weil ich ja über das PPA diesen Vertragspreis nur von 8 Cent oder so bekomme, was auch immer in diesem Vertrag dann drin stand. Ja, aber für zukünftige nicht mehr, und damit habe ich diese Fluchtmöglichkeit, Zufallsgewinne nicht abführen lassen zu müssen über ein PPA, die nimmt der Staat den Anlagenbetreibern dann weg, weil er Angst hat, dass das jemand ausnutzt und gar keine Zufallsgewinne am Ende mehr übrig bleiben, die man abschöpfen könnte.
Aber es wäre doch gut, wenn die Leute PPAs abschließen und wenn sie sozusagen privatrechtliche Verträge über Stromlieferung abschließen. Es ist ja gar nicht das Ziel, dass aller Strom immer über die Börse vermarktet wird, oder?
Das wäre gut, aber es ist ausnutzbar. Also die Regelung wäre ausnutzbar, denn der Strommarkt besteht eben auch aus vielen arbitrage- und spekulativen Händlern. Das heißt, das könnte jemand hergehen und sagen, ich schließe jetzt ein PPA ab zum niedrigen Preis, weil es dann nicht abgeschöpft werden muss, und verkauft den Strom in den ersten Jahren dann teurer am Markt weiter. Ja, und dieser Strompreis würde dann also dazu führen, dass jetzt die StromverbraucherInnen heutzutage den teuren Strompreis zahlen, aber keiner diese Zufallsgewinne abschöpfen kann. Es wäre so eine Möglichkeit, diese Mengen an Strom, die günstig von erneuerbaren Energien produziert, langfristig vermarktet, am Ende weder dazu führen, dass Verbraucher einen günstigen Strompreis zahlen, noch, dass man Zufallsgewinne abschöpft, mit denen man künstlich den Strompreis drücken könnte.
Okay, das verhindert sozusagen Spekulationen, aber es verhindert ja auch, dass Unternehmen, die jetzt sagen, ich brauche Solarstrom, um meine Stromrechnung zu drücken, keine PPAs abschließen können, weil die müssen ja unter Umständen Überschüsse an der Börse vermarkten. Also die verbrauchen meinetwegen den meisten Solarstrom selber, aber an einem tollen Sommertag kommt halt viel mehr Solarstrom runter, als sie in ihrer Fabrik verbrauchen können. Dann müssen die ja über die Börse gehen, dann wird da der Strompreis abgeschöpft, und dann stimmt für die ja am Ende die Kalkulation nicht mehr, weil die zum einen sozusagen nicht nur, also darauf kalkulieren, dass sie ihren Strombezug reduzieren, sondern natürlich auch damit rechnen, dass sie dann Strom als Überschuss beispielsweise verkaufen. Und das wäre ja eigentlich ein Kollateralschaden, den man nicht möchte, wenn man diese PPAs zur Eigenstromversorgung sozusagen mit abschneidet.
Ja, also ist richtig. Und man muss fairerweise sagen, für die Neuanlagen gibt es eine Ausnahmeregelung. Das heißt, Neuanlagen dürfen PPAs abschließen, die dann angerechnet werden, deren Erlöse aus den PPAs. Das heißt, für eine Neuanlage macht man eine Ausnahme. Für Bestandsanlagen macht man diese Ausnahme, Kenntnisstand letzte Woche, nicht. Und ja, ich würde sagen, das ist eine Rolle rückwärts bei der Marktintegration erneuerbarer Energien. Also, dass diese Portfolien der Energieversorger und der industriellen Betriebe, denen entzieht man die Möglichkeit, fluktuierenden erneuerbaren Strom günstig ins Portfolio reinzunehmen. Und diesen Kollateralschaden nimmt man, Stand letzte Woche, in Kauf.
Das mit den Neuanlagen würde ich gerne nochmal verstehen. Ist ja auch für einen größeren Teil unserer Zuhörer sehr relevant. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Anlage baue, wo ich ja gut, Stromgestehungskosten steigen ein bisschen, weil die Komponenten gestiegen sind, also sagen wir mal irgendwas zwischen 8 und 10 Cent vielleicht inzwischen bin, wissen Sie wahrscheinlich besser, pro Kilowattstunde. Und ich finde aber einen PPA-Abnehmer, der bereit ist, mir für die nächsten 5 oder 10 Jahre, weiß nicht, was da gerade gehandelt wird, 13, 14 Cent zu geben, pro Kilowattstunde, das ist gestattet. Da muss ich da nichts abgeben von.
Also ist die Anlage ungefördert, also hat sie keinen anzulegenden Wert bekommen, was ja bei vielen Photovoltaikanlagen der Fall wäre wahrscheinlich, ne?
Genau, geht ja inzwischen.
Dann wird als Referenzerlös werden 10 Cent genommen pauschal plus 3 Cent Marge obendrauf. Da sind wir also bei 13 Cent, die gestattet werden. Und wenn Sie jetzt also ein PPA zu, sagen wir mal, 14 Cent abschließen, was würde dann passieren? Es würde abweichen zu den anderen Regelungen, würden diese 14 Cent, dieser individuelle Vertragspreis, der würde als Ihr Gewinn gezählt werden und für die nächsten erstmal nur 6 Monate würden davon 90% abgeschöpft werden. Das heißt, Sie würden 14 Cent ja, für diesen PPA an Geld bekommen und davon müssten Sie 0,9 Cent nach meiner Rechnung abführen. Bis dann dieser Mechanismus aufhört zu existieren. Aktuell ist der geplant bis Mitte nächsten Jahres mit Verlängerungsoptionen. Und danach würden Sie die vollen 14 Cent behalten dürfen.
Ich meine, Energy Brainpool ist ja sozusagen, Sie kommen ja aus dem Haus, was wirklich auch Preise analysiert, was ja auch die Player, die daran beteiligt sind, berät. Meine, das macht das Ganze ja nochmal deutlich komplexer, als es sowieso schon war. Ich meine, dieser ganze Strommarkt ist, wir berichten ja viel darüber im PV Magazine, aber als Journalisten sind wir da ja nicht die totalen Experten. Aber es ist ja so, es geht ja immer darum, wie kann ich meine Risiken verkleinern? Wie kann der seine verkleinern? Wie kann der seine verkleinern? Und dann findet man sich da irgendwo. Und das wird ja jetzt nochmal viel komplizierter.
Ja, also das ist auch das, was am schmerzlichsten an der ganzen Regelung ist, dass man gerade jetzt, also was ist denn das einzig Positive an diesen hohen, hohen Strompreisen? Das ist das Signal an alle Projektierer für Photovoltaik- und Windkraftanlagen, ihr könnt mit eurer Technologie gerade richtig viel Geld verdienen, baut möglichst schnell möglichst viel Wind- und Photovoltaikanlagen. Das ist ja eigentlich der eigentliche Sinn von so einem Strommarkt und warum man da so hohe Preise hat, das ist in so einer Knappheitsphase, das Investitionssignal in die ganz wirtschaftlichen Technologien, die am meisten Geld verdienen können, in dieser Situation kommt und jetzt so schnell wie möglich Photovoltaik- und Windkraftanlagen gebaut werden sollten. Das ist gerade richtig im Geld. Und diese übermäßige Komplexität in den Verträgen, die jetzt durch so eine Strompreis Gewinnabschöpfung dazukommt, ist da einfach nochmal ein zusätzlicher Hemmschuh. Obwohl wir eigentlich gerade keine zusätzlichen Bremsen brauchen, sondern eher möglichst schnell viele Flächen für Windenergieanlagen an Land, möglichst schnelle Genehmigungsverfahren, möglichst keine Engpässe bei der Lieferung von den Komponenten. Da müsste es ja eigentlich möglichst schnell gehen, weil das ist am Ende der effektivste und der schönste Weg, diese Strompreiskrise zu beenden, indem wir mehr erneuerbare Energien zubauen. Dann hat sich das Problem innerhalb von einigen Jahren von selbst. Ja, und deswegen dieses Signal, hohe Strompreise, viele neue Anlagen bauen, das müsst ihr jetzt machen, baut möglichst viele Photovoltaik- und Windanlagen. Dieses Signal, das muss ungetrübt bei den Akteuren im Markt ankommen. Dann hat es sein Gutes, dass der Strompreis so hoch ist.
Aber, also das ist schon ein super Schlusswort, aber ich würde gerne noch zwei, drei Fragen stellen. Und zwar einmal, wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass eigentlich das falsche Marktdesign gerade bei der Direktvermarktung daran schuld ist, dass sozusagen so viele Marktteilnehmer gerade so hohe Gewinne machen und die jetzt abgeschöpft werden müssen. Aber wäre es nicht eigentlich sinnvoller, dieses Marktdesign zu ändern?
Ja, also ich bin bei dem Thema Marktdesign so ein bisschen unschlüssig aktuell noch ein bisschen in der Meinungsfindungsphase. Einerseits sehen wir, ich weiß gar nicht, ob man Experte sagen darf, dass man unsicher ist. Ich tue jetzt mal so, als dürfte man das sagen. Die Sache ist die, das Marktdesign funktioniert eigentlich so rein volkswirtschaftlich betrachtet ganz effizient und gut. Aber es führt zu hohen gesellschaftlichen Verwerfungen, Verteilungsgerechtigkeitsfragen. So dass also auf der einen Seite so von der volkswirtschaftlichen grauen Theorie her wir keine Marktdesignänderung brauchen, sondern höchstens eine Evolution des Marktdesigns hin zu mehr Flexibilität, ein bisschen höhere Bilanzkreisverantwortung, dass man mehr gesteuerten Verbrauch bepreisen kann, dass die ganzen flexiblen Verbraucher anfangen, gesteuert auch Strom verbrauchen und abrechnen zu können. Alles wichtige Dinge, PPAs integrieren in den Markt, okay, sind aber es evolutionäre Schritte. Und wenn es jetzt wirklich an die Wurzel des Marktdesigns geht, also Merit-Order-Prinzip, Kraftwerke reihen nach ihren kurzfristigen Grenzkosten, gucken, wie viel davon brauchen, die setzen den Strompreis, das müsste eigentlich in der volkswirtschaftlichen grauen Theorie erhalten bleiben. Aber auf der anderen Seite sehen wir jetzt einfach diese riesige Diskrepanz aus einer unglaublich hohen Strompreis und dieser teils obszönen Produzentenrente, diesen obszönen Erlösen von Braunkohlekraftwerken, Kernkraftwerken und von auch erneuerbaren Energienanlagen, von bestimmten zumindest, dass diese Differenz einfach auch nicht heilsam, nicht gut ist für eine Gesellschaft, sehe ich auch. Und da zu sagen, es ist gerade richtig oder verkehrt, das Marktdesign zu ändern, ist tatsächlich, finde ich, nicht leicht zu entscheiden.
Aber ich sag mal, das Ziel ist ja auch, über den Strompreis hinaus Auswirkungen auf die Wärmewende zum Beispiel zu haben. Also der Gaspreis in Konkurrenz zum Strompreis ist ja auch ein ganz wichtiges Signal, gerade wenn wir sagen, viele Leute sollen jetzt bitte in Wärmepumpen investieren. Das bricht ja auch gerade wieder zusammen, weil wenn ich sehe, okay, ich habe jetzt einen Strompreis von 52 Cent, dann wäre ich ja schön blöd, wenn ich mir jetzt wirklich eine Wärmepumpe zulegen wollte. Also diese feste Verknüpfung zwischen einem hohen Gaspreis, der dann auch immer sofort zu hohen Strompreisen führt, das ist doch eigentlich widersinnig.
Das ist richtig. Das Investitionssignal, jetzt mehr Strom zu verbrauchen durch eine Wärmepumpe oder eine E-Mobilität, das aktuelle Strommarktsystem sagt natürlich, jetzt wenig Strom verbrauchen. Es ist auch richtig, dass jetzt vorübergehend für 1-2 Jahre der Zubau von Wärmepumpen und Elektromobilität eigentlich kurzfristig erstmal kontraproduktiv wäre. Wir haben gerade eine Strommangellage, eine Energiemangellage. Da jetzt noch mehr Strom zu verbrauchen, obwohl wir noch nicht mehr genug Kraftwerke in Europa haben, um jederzeit günstig Strom produzieren zu können, wäre ja auch tatsächlich volkswirtschaftlich nicht wirklich gerechtfertigt. Ja. Wenn wir dann in ein paar Jahren wieder günstige Strompreise haben, dann würde dieses aktuelle System sagen, wir brauchen jetzt wieder Elektromobilität und Wärmepumpen. Jetzt lohnt sich das Ganze wieder. Aber wir haben gerade bei Heiztechnologien Investitionszyklen von 25 Jahren, 20 Jahren. Alle Entscheidungen, die jetzt falsch getroffen werden, haben auch eine Auswirkung auf die nächsten 20 Jahre. Das heißt, dieser Strompreis, der setzt dann immer ein Signal für den aktuellen Status quo, für das jetzige und nächste Jahr und führt dann aber zu Fehlentscheidungen, Investitionsfehlentscheidungen, die Auswirkungen auf das ganze Energiesystem der nächsten 20 Jahre haben. Und an der Stelle, würde ich sagen, braucht es getrennt von diesem kurzfristigen Signal der Strompreise langfristig verlässliche Aussichten, dass sich Technologien wie Wärmepumpen, Elektromobilität, dass die sich lohnen werden.
Aber in den letzten 15 Jahren ist der Strompreis immer nur nach oben gegangen. Woher nehme ich denn als Verbraucher das Vertrauen, dass der jetzt in 2 Jahren endlich runtergeht? Ich meine, das Versprechen, dass der Strompreis sinkt aufgrund von immer mehr erneuerbaren Energien, haben wir ja schon sehr lange, aber bisher hat sich das einfach noch nicht realisiert.
Wenn wir weniger erneuerbare Energien hätten, dann hätten wir jetzt ein richtig großes Problem. Dass wir so halbwegs noch sehenden Auges durch diese Krise kommen, liegt zum großen Teil an den erneuerbaren Energien. Die Strompreise wären exorbitant viel teurer wie in manchen Nachbarländern, schauen Sie nach Frankreich rüber, wenn wir die erneuerbaren Energien bisher nicht gebaut hätten. Also die haben den Strompreis signifikant nach unten gedrückt und das werden sie auch weiterhin tun. Das sehen Sie, wenn Sie die Preise in Deutschland vergleichen mit den Preisen in Frankreich. In Frankreich gibt es halt wenig Wind, wenig Photovoltaik. Da sind die Strompreise deutlich höher als jetzt hier in Deutschland.
Weil die Kernkraftwerke nicht funktionieren, muss man dazu sagen, im Moment.
Genau, die haben eine Technologie, wo die jetzt aktuell eben den Strompreis noch weiter erhöhen, als ihn zu senken. Ja.
Ja, aber was mir gerade nämlich gefehlt hat bei der ganzen Argumentation, Cornelia, es geht ja nicht darum, dass das Versprechen ist, dass Energie wieder viel, viel billiger wird. Gut, vielleicht kann das sogar passieren, aber es geht ja eben um den Vergleich. Also wir haben zwar eine Stromknappheit, aber wir haben ja auch eine Gasknappheit. Also insofern muss man das ja schon immer zusammen diskutieren. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir erwarten können, dass die Strompreise sinken. Energiesparen ist ja trotzdem ein guter Punkt.
Na gut, aber Strom sparen werde ich ja nicht, indem ich mir eine Wärmepumpe anschaffe und ich brauche ja sozusagen den Bonus, dass ich Geld einspare, zumindest im Vergleich zum Gasbezug.
Aber dazu muss der Strompreis ja nicht billiger werden, sondern der Strompreis darf nicht mehr als das Dreifache vom Gaspreis kosten in Kilowattstunden. Dann bin ich mit der Wärmepumpe besser.
Das stimmt, genau. Aber wenn ich auf die Preise aktuell gucke, sagt mir der BDEW, dass Gas 15,29 Cent kostet. Das wären also 45, 46 Cent das Dreifache und 52 Cent ist drüber. Aber gut, das führt vielleicht jetzt an der Stelle zu weit.
Also ich würde mal gerne kurz zusammenfassen, wie ich das jetzt so verstehe. Also wir haben eine Strombörse, die hat einen Preismechanismus. Wenn wir die jetzt laufen lassen würden, dann gäbe es jetzt einen irre großen Anreiz, Solar und Wind zu bauen, weil man ja gerade gut damit verdienen kann. Dann würden wir wahrscheinlich sehen, dass der Strompreis immer noch nicht deutlich fällt, weil dann fehlen uns ja noch die Speicher. Aber dann würde ja der Strompreis an der Börse uns eben den Anreiz geben oder Firmen den Anreiz geben, Unternehmern den Anreiz geben, ganz viele Speicher zu bauen. Wahrscheinlich würde der Strompreis dann immer noch nicht ganz runtergehen und es würde den Anreiz geben, ganz viel Wasserstoff zu bauen, Elektrolyse zu bauen, damit wir nämlich auch in den Winter kommen und gut durch den Winter durchkommen und dann würde der Strompreis runtergehen. Und jetzt könnte man alle die Kosten, die man dazwischen hat, sehen als Kosten der Energiewende. Das sind die Kosten, die wir eben haben, um die Energiewende rumzubringen. Und wenn ich das sehe, dann gibt es für mich zwei Fragen. Das erste ist, gibt es die Energiewende auch billiger? Also können wir die Energie, weil das wäre ja das Thema von den Übergewinnen oder zu viel Gewinnen. Also verschenken wir zu viel Geld, wenn wir diesen Marktmechanismus einfach so laufen lassen? Und das andere ist, nun gut, das ist eben das Kurzfristige und Langfristige. Also halten wir das kurzfristig aus, dass es diese hohen Preise gibt?
Ich würde sagen, auf die Frage, gibt es das auch in billiger, würde ich sagen, es gibt nicht nur die Energiewende nicht in noch billiger, es gibt insgesamt Energie nicht in noch billiger. Also das ist schon ein extrem kosteneffizienter volkswirtschaftlicher Mechanismus, eine ganze Volkswirtschaft mit Energie zu versorgen. Das Einzige, was in Ihre Kette, die Sie gerade aufgebaut haben, wir bauen jetzt erst die erneuerbaren Energien und dann kommen die Speicher dazu und dann kommt auch noch Wasserstoff dazu, noch zwischenrein zwängen wollte, wäre der Zubau von, also Installation von Wärmepumpen und Anschaffung von ganz vielen E-PKWs mit ihrer Flexibilität. Die würde ich gerne zwischen die Speicher und zeitgleich mit den erneuerbaren Energien noch zwischen einpflanzen sozusagen und sagen, die können einen Teil des Jobs, den Speicher theoretisch auch übernehmen, können auch schon übernehmen. So eine Wärmepumpe, da kann man auch mal heizen, auf die Stunde verschieben, wenn entweder doch mal die Sonne scheint in der Übergangszeit oder der Wind weht. Und ein E-Auto kann man auch laden, innerhalb von einem 4-Stunden-Zeitfenster sich vielleicht eine halbe Stunde raussuchen, wo es eben doch windig oder sonnig ist.
Ja. Das heißt, eigentlich reden wir nur über die sozialen Verwerfungen. Also eigentlich wäre das ein effizienter Mechanismus, aber das Problem ist, es würde 5 bis 10 Jahre dauern und das halten wir nicht durch.
Genau, es würde 5 bis 10 Jahre dauern und nach 5 bis 10 Jahren wäre vom gesellschaftlichen Frieden nicht mehr viel übrig. Es hätte einige Bankrotte und so weiter gegeben. Es gäbe vielleicht an manchen Stellen Arbeitslosigkeit, anderen nicht. Also da muss die Politik einfach eingreifen und dafür sorgen, dass die Effizienz des Marktes nicht an den Stellen zu effizient ist, wo es zu sehr wehtut.
Wobei es gibt ja schon so eine Frage, also das Ganze durchgehen lassen will ich das mal noch nicht, und zwar, wo Sie sagen, es ist ein irreeffizienter Mechanismus, den wir da haben mit den ganzen Preisbildungen. Die sind ja menschengemacht, diese Mechanismen. Und diese Mechanismen sind eben so gemacht, dass das teuerste Kraftwerk den Preis für alle danach folgenden Kraftwerke bildet. Und woher nehme ich die Gewissheit, dass das der effizienteste Weg ist? Also ich meine, so rein anschaulich würde ich ja schon sagen, naja, es könnte, da machen jetzt andere, nämlich die, die eben nicht diesen teuersten Kosten haben, nämlich eben gerade auch die erneuerbaren Betreiber, machen da jetzt große Gewinne. Wenn man jetzt sagen würde, die investieren alle diese Gewinne sofort wieder, und das machen bestimmt auch etliche, dann ist ja alles gut. Aber wir kennen das ja auch aus anderen Branchen, auch bei den hohen Mieten gibt es immer die Diskussion. Also es ist nicht so, dass ein Unternehmer per se einfach alles wieder investiert, was er hat, nur um der Gemeinschaft was Gutes zu tun. Da kann man sich ja nicht drauf verlassen.
Ja, also ein Teil dieses irre vielen Geldes, was einige Kraftwerksbetreiber jetzt verdienen, ist sicherlich auch verbrannt und nicht positiv angelegt für die Zukunft. Vielleicht ist bei manchen Unternehmen der Teil größer als bei anderen. Das ist alles richtig, aber es sind ja auch nicht nur diese Unternehmen und dieses Geld, was dort generiert wird, was investiert wird, denn die möglichen Gewinne aus so einer Investition in erneuerbare Energien haben ja alle. Das heißt, jeder, der jetzt investiert in erneuerbare Energien, kann diese potenziellen Gewinne erlösen. Und die Frage ist vielleicht auch nicht unbedingt, ist es ein effizienter Mechanismus, sondern kennen wir einen effizienteren? Also kennen wir einen Mechanismus, der schneller auf Marktlagen reagieren kann, auf sich veränderte Angebot- und Nachfragesituationen, auf sich veränderte Stromgestehungskosten, auf sich verändernde technologische Eigenschaften von bestimmten Kraftwerkserzeugungs- und Speichertechnologien? Ist es wirklich besser, ich sage mal jetzt ganz böse, wenn die Bundesnetzagentur einen Bleistift sich hinsetzt und sagt, wir brauchen nächstes Jahr so und so viel Gigawatt an dieser Technologie und so viel Gigawatt an dieser Technologie, die jetzt zugebaut werden muss, und wir fördern jetzt Wärmepumpen so und so viel tausend, damit die zugebaut werden, machen ein Förderprogramm. Ist das wirklich effizienter, wenn das ein staatlich regulierter Akteur in einem planstaatlichen Verfahren sich alles ausrechnet? Ich finde, in der Vergangenheit, in der Geschichte der beiden Deutschländer, kann man eigentlich sagen, insgesamt hat der Markt doch tendenziell eine schnellere Reaktionsfähigkeit, eine langfristig höhere Effizienz schafft es schneller, sich auf Veränderungen dynamisch anzupassen, als ein rein planstaatliches Verfahren, die immer so viele Interessen berücksichtigen müssen und die erstmal gegeneinander aufwiegen müssen, dass der Zug schon manchmal abgefahren ist, bevor man irgendwas tut.
Macht es Sie jetzt nicht misstrauisch, dass sozusagen der Staat sich mit dieser Gewinnabschöpfung eine Situation schafft, wo er eigentlich Vorteile davon hat, wenn der Börsenstrompreis hoch ist?
Misstrauisch. Also mich persönlich macht es nicht misstrauisch. Ich finde das sozusagen, ob der Größe der Aufgabe, diese riesigen Stromkosten für manche Haushalte so günstig zu machen und für manche Industriebetriebe so günstig zu machen, dass die überhaupt durch diese Krise durchkommen, verstehe ich diese Maßnahme. Da finde ich sie persönlich angemessen. Aber das Thema Misstrauen ist vielleicht in einem anderen Kontext eine sehr, sehr gerechtfertigte Frage, nämlich das Vertrauen von Investoren in den Markt Deutschland, in den Markt Europa. Diese staatlichen Eingriffe haben auch immer den Effekt, dass diejenigen, die ihr ganzes Kapital da rein investieren sollen, erneuerbare Energienanlagen zu bauen, und ich spreche jetzt mal von großen Fonds und von Banken, die noch ein bisschen Fremdkapital dazugeben sollen und so weiter, die sagen, okay, ich baue jetzt so eine Anlage, die ist richtig teuer. Ich habe bis zum ersten Tag der Stromeinspeisung richtig viel Geld da rein investiert, und ich vertraue darauf, dass ich 20 Jahre lang oder noch darüber hinaus einen geregelten Markt habe, wo ich weiß, ich kann mich auf bestimmte Prinzipien darin verlassen. Und jetzt sehe ich plötzlich in der EU, ich muss aufpassen, bei Zusatzerlösen, irgendwann schneiden sie mich ab. Da kann ich mich nicht mehr auf den Markt verlassen. Also dieser Vertrauensbonus, den der europäische Markt und auch der deutsche Markt auf jeden Fall bei Investoren hatte, der wird schon ein Stück weit angeknabbert. Ich würde sagen, wenn man das jetzt mit einer guten zeitlichen Begrenzung sagt und sagt, das ist eine Ausnahmesituation und das gut begründet und wohl dosiert in einem guten abgesprochenen Verfahren hinkriegt, dann ist es noch kein wirklicher Verfall dieses Vertrauens, Investitionsvertrauens in den Standort Europa, in den Standort Deutschland. Aber es ist doch ein Schritt in diese Richtung. Ihr könnt euch nicht komplett auf den Markt verlassen. Ab und zu schreiten wir als EU oder wir als Deutschland da ein und beschränken euch.
Also im Prinzip, ich meine, im Prinzip heißt das doch für heute, wie heute ist ja gerade der Referentenentwurf vorgelegt worden, das geht jetzt noch durch den Bundestag und dann wird sich da bestimmt noch einiges in einigen Stellen deutlich ändern. Eigentlich können wir nur hoffen, dass sozusagen die Abgeordneten einen Weg finden, die Effizienz dieses Systems nicht dauerhaft zu beschädigen und die sozialen Verwerfungen irgendwie in den Griff zu bekommen.
Genau, und als i-Tüpfelchen vielleicht doch noch zuzulassen, dass wir in den nächsten 6 Monaten PPAs abschließen können, ohne uns damit selbst ins Fleisch zu schneiden. Dass man weiterhin die Marktintegration erneuerbarer Energien vorantreiben kann, selbst innerhalb dieser Marktphase.
Dann vielen herzlichen Dank. Das war der PV Magazine Podcast für heute. Herzlichen Dank an Fabian Hunicke, Senior Expert bei Energy Brainpool, dafür, dass Sie uns den Strommarkt etwas verständlicher gemacht haben.
Ich möchte nochmal hinweisen auf unsere aktuelle PV Magazine Ausgabe, die am 1. Dezember erscheint. Da haben wir eine Stellungnahme von Margarete von Oppen. Margarete von Oppen ist eine der bekanntesten Rechtsanwältinnen in der Branche, die eben viel in dem Bereich Großanlagen arbeitet. Und da muss man sagen, wenn man diese Stellungnahme liest, da atmet auch jedes Wort dieses Entsetzen darüber, dass man Investitionssicherheit beeinträchtigen kann durch diese Regelungen, wenn man sie jetzt schlecht macht oder vielleicht auch, wenn man sie überhaupt macht. Das ist sehr interessant zu lesen. Ich kann es nur empfehlen. Das Heft gibt es ab 1. Dezember.
Dann vielen Dank auch an dich, Michael, dass du heute mitdiskutiert hast. Ich fand das sehr spannend. Wenn Sie, liebe Zuhörer, das Thema interessiert, dann lesen Sie also unbedingt die nächste Ausgabe. Darin gibt es außerdem noch eine ausführliche Marktübersicht zum Thema Elektroladelösungen und es geht um die Akzeptanz bei großen Freiflächenanlagen. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Gerne können Sie uns Ihre Meinung mitteilen, zum Beispiel indem Sie eine E-Mail schicken an podcast@pv-magazine.com oder indem Sie auf der Webseite einen Kommentar hinterlassen, den Podcast abonnieren oder liken. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.